guten Abend in den Abend hinaus. Ein fußballfreies Studio bei Lora München. Mein Name ist Assunta Tamelio. Ich begrüße Sie recht herzlich vom Bund für Geistesfreiheit München. Und heute bin ich jetzt eingesprungen für den Wolf Steinberger, der die heutige Gegensprechanlage ursprünglich gemacht hätte, ja, wenn er da gewesen wäre. Und ich bin auch gar nicht allein im Studio. Neben mir sitzt der Christian Lohwasser. Das ist mein heutiger Studiogast. Und dem sage ich jetzt einfach mal mit euch, mit Ihnen, hallo, schönen guten Abend.
Hallo Assunta, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Und wir haben heute ja eine Gegensprechanlage, das weißt du ja. Das heißt, wir diskutieren ein Thema, auf das wir uns verständigt haben und hoffen oder wünschen uns, dass Zuhörerinnen, Zuhörer anrufen, Anmerkungen haben, Fragen stellen. Das heutige Thema ist, naja, man kann jetzt nicht sagen, da geht es nicht um Glauben per se jetzt mal. Der Aufhänger ist eine besondere Veranstaltung, die war am Ende Juni in München, hat sich abgespielt in der Olympiahalle dort und trug den schönen Titel, den ich am Anfang überhaupt nicht zuordnen konnte, Unum 24. Und das ist durchaus eine große Veranstaltung gewesen, die mit Recht ja auch Aufmerksamkeit von verschiedenen engagierten Menschen auf sich gezogen hat. Und da wäre es vielleicht ganz schick, wenn du kurz skizzierst, dieses Wort Ungetüm, Unum, und dann 24 steht natürlich für das Jahr, in dem wir sind. Was war das oder was ist das? Was ist denn das für ein Ding? Oder was passiert da? Oder was war da in der Olympiahalle?
Ja, es waren tatsächlich bis zu 6.000, hört man bei der Veranstaltung. Die Unum war eine Art Glaubenskonferenz, so heißt es dort. Manchmal vielleicht eher eine Art Band- und Messe-Event sozusagen von der Aufmachung her. Unum selber ist natürlich lateinisch, heißt eins, und das Motto war eben eins sein. Eins sein 24 war wohl laut den VeranstalterInnen schon früher geplant, ist dann wegen Corona verschoben worden, zufälligerweise auf das Wochenende vom Christopher Street Day, was natürlich eine gewisse Brisanz hatte, wegen der politischen Inhalte, die eben an diesen Glaubensvorstellungen der jungen Menschen und auch der OrganisatorInnen beitrug. Und es ist tatsächlich so, dass es eben darum ging, dass man eins sein sollte, unabhängig von allen politischen Erwägungen. Und das ist angesichts von Homophobie und anderen schwierigen Vorstellungen, die die Vertreterinnen dort hatten, eben für andere, die da nicht hingehen und da distanziert davon sind, nicht hinnehmbar, dass sowas in der öffentlichen Veranstaltungshalle stattfindet.
Das heißt, das ist also eine christliche, oder?
Es ist christlich, aber natürlich mit einer besonderen Ausrichtung hin sozusagen in, es kommen ganz viele Teilnehmerinnen aus dem evangelikalen Bereich, das ist jetzt aber ein breiter Begriff. Mhm. Es gibt Pfingstlergemeinden, es gibt Freikirchen. Es war aber bewusst darauf angelegt, eben sozusagen auch nicht interkonfessionell im Sinne von über die Religion hinweg, mhm, aber im christlichen Spektrum sozusagen generell auch sozusagen tätig zu sein. Deswegen waren auch der katholische und der evangelische Landesbischof aus Sachsen bzw. Dresden vor Ort. Und auch ein römisch-katholischer Vertreter aus eher konservativen Kreisen aus Augsburg, Dr. Johannes Hartl, der da auch sozusagen anschlussfähige Positionen offenbar findet bei dieser Einzelkonferenz.
Diese christliche, ja, Glaubenskonferenz mit, wahrscheinlich kann man das schon so sehen, mehrheitlich eher evangelikal geprägten Menschen, also die hat... Ja, die hat da stattgefunden, und aber der hiesige Bischof Marx ist da nicht hin.
Nein, es gab, nachdem es ja doch über das Bündnis No Unum 24 einige Aufmerksamkeit in der Presse gab und auch gerade über die Absage der dritten Bürgermeisterin von München auf die Einladung der Veranstalterin zu sagen, man könnte doch ins Gespräch kommen und die Kritikpunkte sozusagen diskutieren mit den Bischöfen auch, gab es dann tatsächlich auch irgendwie etwas Widerspruch und hat man natürlich nachgefragt, auch beim Erzbistum München und Freising, die sich dann recht schmallippig wohl geäußert haben, dass sie davon zwar Kenntnis haben, aber das nicht jetzt aktiv unterstützen, und auch sonst jetzt irgendwie klang eher Distanz heraus.
Mhm. Ich meine, es gibt ja alle möglichen Versammlungen, jetzt nehme ich jetzt mal die christlichen Bereiche, Das ist ja insofern schon eine besondere Veranstaltung. In der Olympiahalle ist es ja auch keine kleine Veranstaltung. Also der die Olympiahalle oder die Olympiahalle mietet oder also dann, das ist eine städtische Einrichtung, die muss man ja mieten, muss schon ein paar Euronen da irgendwo auf der Seite haben, weil sonst geht das nicht. Wie kamst du mit den Menschen, die sich um dich herum, die du kennst oder die du über das kennengelernt hast, überhaupt da drauf, auf dieses Ding aufmerksam zu werden? Ich muss das jetzt ganz ehrlich sagen, ich persönlich wohne zwar auf dem Land, das entschuldigt jetzt nicht alles, aber ich habe tatsächlich über E-Mails aus deinem Verteiler also erst davon überhaupt Kenntnis genommen. Also ich habe das so nicht realisiert.
Man muss es auch tatsächlich realistisch sagen, bis vor 4-5 Wochen hatte das noch kein Mensch auf dem Schirm. Es sei denn, es gab tatsächlich schon einige kirchliche Vertreterinnen tatsächlich, die schon seit, sag ich mal, spätestens 2018 gab es schon Diskussionen um den sogenannten geistlichen Missbrauch. Das heißt, dass Macht innerhalb von Kirche, von Glaubensgemeinschaft mittlerweile teils missbräuchlich sozusagen verwendet wird über den Bereich sexuellen Missbrauch oder körperliche Züchtigung oder was da manchmal in biblizistisch orientierten Kreisen noch gang und gäbe sein soll, gab es eben Aufregung darüber zu sagen, diese neuen Strömungen, die eben eigentlich sozusagen ganz stark die Emotionen und die Mystik ansprechen und damit auch junge Leute mit diesen hippen, coolen Bands sozusagen ansprechen wollen, dass das eine Art missbräuchliche Ausübung in diesen kirchlichen oder religiösen Gemeinschaften ist. Und die haben sich da schon länger einen Kopf gemacht. Es gab auch schon tatsächlich größere Veranstaltungen, sogar jetzt als in der Olympiahalle schon, zum Beispiel letztes Jahr oder auch schon vorher, bei den sogenannten Mehrkonferenzen Augsburg von diesem Dr. Johannes Hartl, wo tatsächlich eben über die Konfessionsgrenzen katholisch, evangelisch, evangelikal etc. Christinnen zusammenkommen, die, sage ich mal, einen lockeren, charismatischen Umgangston, Gottesdienst, Worship, wie es dort heißt, pflegen, aber inhaltlich eben konservative und erzreaktionäre Positionen sozusagen auch mit vertreten. Und das ist das Bindeglied, dass sie sozusagen über diese Glaubensausübung, die ja in unserer Gesellschaft, Religions- und Weltanschauungsfreiheit frei ist, problematisch ist. Dieses gesellschaftlich Wirksame, dass sie teilweise eben tatsächlich auch an sehr Rechte und Rechtsextreme oder auch einfach AfD-Positionen nahebringt.
Ah, das ist ja interessant. Also es gibt also durchaus sowas nicht zum allerersten Mal. Das kommt wahrscheinlich auch nicht aus, sagen wir mal, heiterem Himmel. Und in diesem Jahr war es so, dass ja mit dir als irgendwie Organisator ein ja, Bündnis oder was ist das denn? Was hat sich denn da formiert?
Genau, also ich bin da nur eine von vielen Bündnispartnerinnen. Es gab tatsächlich eine kleinere Gruppe sozusagen von verschiedenen Personen, die aus dem Bereich der sozialen Arbeit, der Gewerkschaften, der Berufsverbände stammen, auch von zivilgesellschaftlichen Institutionen und Organisationen, die sich dort vernetzt haben, auch dem CSD natürlich sozusagen als Teil, als dann die Konferenz sozusagen in den Grundzügen bekannt wurde. Und aus denen hat sich dann ein noch sehr viel breiteres Bündnis sozusagen auch mit christlichen Partnerinnen drumherum sozusagen gebildet, das im Bereich der des CSD-Gottesdienstes geht. Es gab die, jetzt fällt mir der Name fast nicht ein, aber die Schwulen und Lesben, die Queers, die in der Kirche, out in church, genau, ist jetzt der Begriff, auch tätig waren. Es gab Positionen von der evangelischen Jugend, die gesagt hat, ihr Platz ist auf dem CSD und nicht bei der UNUM. Es gab den Bund Deutscher Katholischer Jugend, der ein Positionspapier rausgegeben haben und auch gewarnt haben vor diesem Thema geistlicher Missbrauch, der dort stattfinden könnte. Also es gab eine Menge ermutigende, selbst von den landeskirchlichen Bereichen aus dem evangelischen Bereich raus, die sich da distanziert gezeigt haben oder zumindest gesagt haben, man muss genau hingucken, wo die jungen Leute hingehen. Sie können nicht einfach blind vertrauen, das ist alles gut und schön für die Einheit der Christen zu beten, sondern man muss genau auswählen, wer spricht da, welche Positionen werden vertreten und was tut man da. Und das haben leider die Bischöfe, muss man im Nachhinein auch sagen, die am Sonntag gemeinsam einen Gottesdienst gemacht haben, trotz ihrer Beteuerungen nicht wirklich vollzogen, nicht glaubwürdig.
Dann kann man vielleicht bei der Gelegenheit, vielleicht hat ja jemand von den Hörerinnen, Hörern von Lora München ja das auch mitbekommen, sage ich jetzt einmal, kann vielleicht dazu was sagen, was ist das für eine Veranstaltung, wo kommt die her oder beziehungsweise warum er, sie da vielleicht sogar interessehalber hingegangen ist, auch sowas, das ist ja wahrscheinlich frei zugänglich, also muss man Tickets kaufen wahrscheinlich, das ist glaube ich gar nicht mal so billig gewesen. Man kann auf jeden Fall hier bei uns im Studio anrufen, da freuen wir uns. Das ist 089-523-05 Lora München. Und dann komme ich wieder zu meinem heutigen Studiogast, dem Christian. Das heißt, du bist darauf aufmerksam geworden und hast schon gedacht, also unwidersprochen können wir die da nicht ihre, ja, wie soll ich das nennen, ihre christlichen Heils- oder sonntagsigen Botschaften da.
Das stimmt, ja. Also es ist tatsächlich so, dass ja viel darüber gemunkelt wurde, ob es jetzt absichtlich auf dieses CSD-Wochenende gelegt worden ist. Ich weiß es nicht. Also im Endeffekt ist es auch müßig, weil es geht tatsächlich um die Position, die sie vertreten. Und es hat natürlich vielleicht noch ein bisschen für mehr Aufsehen gesorgt, dass es tatsächlich dieses CSD-Wochenende ist. Gerade weil eben so viele homophobe und transphobe Positionen dort auch vollzogen werden. Man muss aber dazu sagen, auch häufig sehr subtil. Das heißt, sie laden durchaus auch schwule, lesbische Menschen ein, in ihre Gemeinden da mitzumachen. Und es gibt eine ganz langsame Annäherung dahin zu sagen, Mensch, wie ist denn das denn eigentlich mit deinem biblischen Glaubensverständnis? Und ist das okay, wie du lebst? Und ist der Unterschied zwischen Sünder und Sünde ist ja da ein wichtiges Thema. Mhm. Also dann irgendwie, wenn man angenähert wurde und sich den Positionen sozusagen dort mehr verbunden hat, dann findet so eine schleichende Konversionsbehandlung, möchte man fast sagen, die ist ja in Deutschland verboten, statt zu sagen, Mensch, hast du dein Leben eigentlich überdacht, was möchte Gott von dir? Und das ist das Brandgefährliche daran, dass man junge Leute da durchaus ansprechen kann, erstmal mit einer hippen, coolen Geschichte, aber eigentlich sozusagen ja dann tatsächlich geistlich missbräuchlich auf die eigene Identität und auf die Persönlichkeit Einfluss zu nehmen versucht, nach seinem eigenen biblizistischen Glaubensverständnis.
Also du und die Mitstreiter und Mitstreiterinnen, ihr habt's ja dann euch ausgedacht, ja, wir setzen ein Zeichen dagegen, oder?
Genau, als klar war, wer würde sich so alles beteiligen bei dem Bündnis, haben wir zum Glück eine bunte Mischung bekommen. Die Veranstalterinnen haben erst gemutmaßt, es wären nur 100 gewesen. Nein, die Süddeutsche hat gesagt, es waren mindestens 200. Das entspricht auch meinem Gefühl. Wir hatten ziemlich schlimme Bedingungen, was das Wetter anbelangt. Wir haben uns aber am Olympiazentrum getroffen, eben dort vor Ort, zwischen der Fanmeile und, na gut, Samstag kamen erst die Andreas Gabalier-Fans. Also es war eine bunte Mischung da, wirklich in diesem an diesem Wochenende im Olympiapark. Aber auf jeden Fall konnten wir, nachdem der erste Regenschauer niedergegangen war und einige tolle Reden von Christinnen, von Nicht-Christinnen, von Gewerkschafterinnen, von Sozialarbeitsvertretenden und so weiter kamen, haben wir einen tollen Demozug gemacht an der Olympiahalle vorbei. Die Polizei hat viel abgesichert. Ich weiß nicht genau, wen sie mehr gesichert hat, weil auch diese Diskussion zu sagen, fühlen wir uns jetzt unwohl auf dem CSD. Ja, das Klima ist rauer, aber ich glaube jetzt nicht, dass diese Christinnen jetzt per se sozusagen in eine Gefahr geworden wären. Vielleicht war aber auch die Befürchtung zu sagen, wer kommt denn jetzt eigentlich auf so eine Demo? Aus den vielen Bereichen, wie es oft hieß. Und sind die denn gefährlich vielleicht für die Christen? Ich glaube, beides ist ein bisschen übertrieben. Aber auf jeden Fall konnte man deutlich machen, nein, das ist nicht okay, was dort abläuft. Zumindest jetzt aus diesem politischen Signal. Man hat sich offenbar auch sehr zurückgehalten, was die inhaltlichen Positionen anging. Es wurde aber, wie du auch schon gesagt hast, sehr deutlich für Spenden aufgerufen. Die Tickets waren schon teuer. Also
ja, weil das habe ich gelesen, dass das relativ teuer ist.
Zwischen 40, 80, 90 Euro konnte man schon mal ausgeben für ein Tagesticket. Für den Normalbereich die 4 Tage irgendwie mit 170 Euro, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, bis zu 370 im VIP-Bereich, dass man auch einen festen Platz hat. Und dann wird halt trotzdem auch noch in der Stille nach der Versenkung, nach dem geistigen Impuls dazu aufgerufen, man soll doch bitte den Heiligen Geist befragen, wie viel man denn spenden möchte, und legt dann schön PayPal-Verbindungen und Überweisungsquittungen und EC-Geräte bereit, damit man entsprechend seinen Betrag leisten kann. Und es gibt auch wirklich potente Sponsoren, die da aus USA, aber auch hier aus Deutschland viel Geld investieren können und offenbar auch tun, weil sie eben auch in der sozialen Arbeit mittlerweile tätig sind, seit längerem, aber jetzt tatsächlich auch seit neuerem in der Kinder- und Jugendhilfe anscheinend tätig sind.
Also das ist ein sehr interessanter Punkt, finde ich, dass mit der, also du bist ja selber der sozialen Arbeit.
Genau, ich bin im Berufsverband für soziale Arbeit, DBSH, bin auch Gewerkschafter quasi, um den Bereich auch abzudecken. Und uns erfüllt das schon seit längerem mit Sorge. Es hat schon ungefähr 2015, also die ersten Migrationsbewegungen so anfingen, größer zu werden und viel Unterkunft hier in München, auch in der Bayernkaserne war, gab es immer mal wieder kleine Splittergruppen und Sekten und Gruppierungen, die da Werbung gemacht haben, also Missionierung versucht haben vor Ort, wo man sehr wachsam war. Und uns sind damals auch verschiedene Namen zu Bewusstsein gekommen von evangelikalen Gemeinden und anderen, wo gesagt haben, was ist denn das? Also wo geht das hin? Gut, über Corona ging das jetzt auch wieder ein bisschen verloren. Aber wir haben schon festgestellt, dass jetzt in letzter Zeit sozusagen im Bereich der Erwachsenenarbeit, soziale Arbeit, aber auch im Kinder- und Jugendhilfebereich jetzt eben ganz neu, dass sich da viel tut und offenbar auch viel Geld fließt. Und eben der Zusammenhang zwischen evangelikalen Gemeinden, das ist jetzt mal wieder allgemein gesprochen, das können auch Freikirchen sein, ob Pfingstlergemeinden, ja, wie auch immer, Baptisten und so weiter. Aber diese inhaltlichen Positionen, die eben konservativ so knallhart sind, in keiner Weise mit der Berufsethik der sozialen Arbeit, mit Menschenrechten, mit Wissenschaftsorientierung zusammenhängen, sondern durch dieses biblizistische Glaubensverständnis wirklich schwierige Inhalte transportiert werden und einen Satan- und Dämonenglauben bis hin zu Befreiungsgebeten also gravierende Auswirkungen haben kann, gerade auf Menschen, die aus sehr verletzlichen Positionen kommen, die in der Suchthilfe dort angesprochen werden, im Streetwork, psychisch kranke Menschen oder jetzt eben auch Kinder- und Jugendhilfe, die aus Menschenhandel und Zwangspositionen teilweise kommen sollen und wo man sagt, da möchte man ein Angebot schaffen, was wünschenswert ist. Wir haben viel zu wenig Plätze, viel zu wenig Fachkräfte in diesen Bereichen, viel zu wenig Finanzierung auch tatsächlich im offiziellen Bereich. Aber diese Richtung bringt die Kinder sozusagen vom Regen in die Traufe, genau.
Das heißt, also das ist für jetzt gehen wir mal davon aus, dass eine gewisse Missionsbereitschaft unterstellt werden kann, dass zum Beispiel jetzt auch, wenn man jetzt dieses UNUM 24 mal nimmt, Menschen, die da hingehen, Menschen, die das großartig finden, dass das sich noch mehr verbreitet in der Gesellschaft, diese Glaubensrichtungen, also in der katholischen, evangelischen Kirche hierzulande treten die Leute ja in Scharen aus, dass also über diese Schiene erkannt wird, dass zum Beispiel Kinder- und Jugendbetreuung oder andere soziale Aufgaben durchaus etwas sind, wo man seine, ja sage ich jetzt mal, Glaubensmission ganz gut unterbringen könnte bei denen, die einem vielleicht Schutzbefohlen oder sowas sind. Oder ist das durchaus erkennbar?
Das ist offenbar der Fall, beziehungsweise zumindest zu befürchten. Es gab vor 10 Jahren tatsächlich schon mal intensive Berichte und Recherchen, dass es verschiedene Trägerinnen aus diesem Bereich gab, die das schon so versucht haben oder wo das zumindest dann fraglich war, wie weit das geht. Tatsächlich ist es auch so, dass aktuell sozusagen die UNUM selber oder auch diese Konferenzen, glaube ich, durchaus sozusagen als Vorfeldinstitution sozusagen ein Stück weit genutzt werden können, um Menschen dafür zu interessieren. Wir haben diesen Spagat, ne, dass viele Leute sich sozusagen von den offiziellen, von den Landeskirchen sozusagen abwenden und gleichzeitig individuelle Spiritualität und auch religiöse Bedürfnisse da wahrscheinlich schon ein Stück weit gesucht werden oder gefüllt werden. In der Corona-Zeit gab es da auch viel so Bewegungen, die da offenbar ansprechbar waren für diese Ausrichtung. Aber es ist in der Tat nach dem, was man einfach weiß, weil zum Teil publizieren sie wahnsinnig viel medial über ihre Clips, über ihre Predigten, über Instagram etc., Social Media, was sie eigentlich denken und glauben. Und das lässt dann sozusagen diese praktischen Tätigkeiten, wo man sich ja professionelle Distanz wünscht, wo man sich eine Sensibilität wünscht für die individuellen Bedürfnisse dieser Betroffenen, Erwachsenen oder auch Kinder und Jugendliche, doch stark zweifeln, was da wirklich passiert. Und gibt leider auch immer mehr an Hinweisen, dass das in der Tat schwierig ist. Aber es gibt natürlich auch offizielle Stellen, die sich darum kümmern müssten oder tun. Und auch die Sekten- und Weltanschauungsbeauftragten sind da teilweise sehr in Sorge, was man hört, und sehen das auch unter dem Fokus, dass es zu wenig Forschung, zu wenig Studien in dem Bereich gibt. Wir hatten letztens eine Auseinandersetzung mit dem Extremismusnetzwerk in NRW, wo die ganz klar sagen, das ist eine Strömung, das heißt jetzt katholisch, evangelisch, evangelikal oder auch im orthodoxen Bereich, wo man sehr genau hinschauen muss zwischen den Trump-Befürwortern und den Putin-Anhängern sozusagen, welche rechten Positionen und extremistischen Positionen über diesen christlich-fundamentalistischen und national-rechten Glauben sozusagen transportiert werden und was uns in der gesellschaftlichen Diskussion, wo es ja um Zusammenhalt geht, wo wir sagen, wir müssen die Menschenrechte und die Wissenschaftsorientierung sichern, total entgegenläuft und wir wissen wenig darüber. Viel zu wenig.
Ja, das ist also ein sehr interessanter Gesichtspunkt. Ich sage jetzt mal, weil man darf und kann heute anrufen, ich finde es ja total spannend, 089-489-52305 ist die Telefonnummer, wo man direkt bei uns herauskommt, für diejenigen unter Ihnen, die ja damit schon in Berührung gekommen sind zum Beispiel oder Erfahrungen in diesem Bereich haben, die vielleicht auch in einem Bereich soziale Arbeit tätig sind und das auch schon ja feststellen könnten, was sich da feststellen konnten, was sich da vielleicht eventuell anschleicht. Denn, wenn man es mal so sagt, oder? Man kann dann, ja, Träger von dem Kindergarten, Träger von einer Einrichtung oder sowas, sind ja gerne Kirchen, also die beiden großen Kirchen, können aber durchaus auch andere Organisationen auch werden, die ja ihren Einfluss dann unter Umständen da auch nutzen, oder? Es ist ja, man kann ja sich auch eines Bereichs, ein Kindergarten, wird ja immer in Trägerschaft irgendwo geben, ist ja nicht alles städtisch.
Genau, also es gibt einen Spagat, das ist einerseits die Berufsfreiheit nach dem Grundgesetz sozusagen, mhm, dass jeder sozusagen die berufliche Tätigkeit oder das Berufsfeld auswählen kann, was er möchte, solange er die staatlichen Kriterien erfüllt. Darauf müssen wir vielleicht nochmal später zum Sprechen kommen. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, wenn man sozusagen die Konzepte und die Grundlagen rechtlich, baulich, behördlich etc. alle erfüllt, kann man erstmal pluralistisch sozusagen gesehen Einrichtungen aufmachen, Dienste aufmachen. Es ist schon immer die Zielsetzung des Sozialgesetzbuches, zumindest in den Bereichen sozusagen zu berücksichtigen und damit auch die berufsethischen Fragestellungen. Aber die Kontrolle sozusagen von dem, was da passiert, was jetzt wirklich professionelle soziale Arbeit oder andere soziale Dienste sind und dem, was praktisch faktisch dort angeboten wird, das ist extrem schwierig zu kontrollieren. Das, wir merken das im Bereich des Altenheime oder Pflegeeinrichtungen generell. Da ist die Heimaufsicht ein wichtiges Thema und wird viel darüber diskutiert. In anderen Bereichen haben wir das noch gar nicht so auf dem Schirm, weil es halt vielleicht bislang noch nicht so problematisch war. Und wir aus guten Gründen, sage ich mal, seit dem Weimarer Schulkompromiss, der ist schon eine ganze Weile her, aber auch so ein bisschen eine Verbundenheit haben, zu sagen, wir wollen auch eine pluralistische Landschaft haben, eine Einrichtungslandschaft, die möglichst viele Verbände sozusagen aus unterschiedlichen Richtungen, christlichen, säkularen, aus der AWO, aus anderen Bereichen raus bis zur paritätischen hin widerspiegelt. Und das ist schon was, was uns in Deutschland nochmal speziell prägt. Das ist in Amerika ganz anders. Mhm. Und dort gibt's ja auch nicht den Sozialstaat an sich, beziehungsweise der, der da ist mit Obamacare, wird unter Trump-Anhängern und auch diesen evangelikalen Gemeinden dort eher gerade massiv, ist im Widerspruch und soll auch abgebaut werden. Grenzen sollen geschlossen werden. Wie gesagt, Abtreibung, Menschenrechte.
Man hängt ja mittlerweile wieder die 10 Gebote in die Klassenzimmer und so Scherze.
Ja, ja.
Das ist aber wirklich ein sehr interessanter Gesichtspunkt, dass natürlich man darf oder kann eigentlich so eine Konferenz, die da in dieser Olympiade stattgefunden hat, wäre auch zu kurz gedacht, dass man die so isoliert als einmaligen Ausdruck einer halt wie immer gearteten Weltanschauungsausrichtung als Kundgebung mal darstellt, sondern man kann schon davon ausgehen, da steckt ja ein bisschen was dahinter. Ist das auch der Grund, warum du und die Mitstreiter und Mitstreiterinnen dich dieses Thema so explizit angenommen hast, weil du aus deinem Bereich soziale Arbeit da deutlich mehr weißt als zum Beispiel jetzt in dem Fall ich?
Also tatsächlich so, dass wir uns schon seit längerer Zeit, wir haben jetzt seit 10 Jahren die Berufsethik für die soziale Arbeit nochmal neu entwickelt, sozusagen die Grundwerte, die Menschenrechte, die Wissenschaftsorientierung sozusagen nochmal festgeschrieben. In der Schweiz, in deutschsprachigen Ländern, Österreich ist gerade dabei, gibt es ähnliche Prozesse. Wir richten uns nach der internationalen sozialen Arbeit sozusagen aus und schauen eben, was sind die verbindenden Dinge. Also eigentlich das, was Sie mit Einssein auf dieser Konferenz anstreben wollten, bezieht eben immer diese In-Group der Christinnen und gerade aus diesem biblizistischen Verständnis heraus ein. Aber alle anderen grenzt es im Wesentlichen aus und gerade wenn es eben biblizistischen Aussagen wie beim Thema Transidentität, Homophobie etc. widerspricht. Und das ist so die Problematik, die wir tatsächlich sehen, dass sich diese gesellschaftlichen Konflikte dadurch eher zuspitzen, weil eben keine Lösungen sozusagen wirklich angeboten werden, die Kompromisse erfordern, die schwierig sind, wo es professionelle Distanz, wie gesagt, auch braucht, sondern eigentlich sozusagen eine einfache Lösung für die vielfachen komplexen Dinge in unserer Welt angeboten werden, die dann oft gern angenommen werden, weil unsere Welt oft auch ein bisschen überfordernd ist in vielen Themen. Wir haben viele Krisen, es gibt vieles, aber der Ansatzpunkt ist dann eher der Brandbeschleuniger und nicht der Feuerlöscher.
Also das ist, also wie gesagt, also gerade wenn man, wir haben das dann gelesen, also es gibt eine Demo dann, oder gab es vor Ort, das Bündnis, das getragen hat, heißt No Unum.
24, genau.
Unum 24, also, aber ist nicht unbedingt etwas, oder, dass ich jetzt nur auf diese Einmaligkeit, da sind die jetzt halt alle da in der Olympiahalle, sondern damit verbunden ist ja noch eine ganze Menge weiterhin. Also ich habe ja hier, jetzt sehe ich hinter der Scheibe den besten Techniker überhaupt, den Felix, und dann würde ich sagen, ich sag nochmal die Nummer, 089-489-52305, wer Erfahrungen hat, was beitragen möchte, Fragen hat, und dann würde ich sagen, der Felix greift mal in so eine kleine Mottenkiste und spielt uns was.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Wir haben jemand am Telefon, ist signalisiert.
Ja, hallo, hier ist der Dietmar. Ich habe jetzt nicht ganz von Anfang an mitgehört. Wollte ich fragen, ob ihr schon über die Olympiahalle gesprochen habt, beziehungsweise über die stadteigene Halle. Und da hat sich ja die dritte Bürgermeisterin Verena Dietl ja durchaus kritisch über Unum 24 zu Wort gemeldet. Hat aber auch gesagt, naja, da könne man jetzt einfach nichts machen. Die haben da halt jetzt das gemietet. Und wäre jetzt meine Frage, ging das noch weiter? Hat sich da mal die GmbH auch selbst mal zu Wort gemeldet, hat gesagt, naja, das haben wir einen Fehler gemacht. Also für mich ist ja nur schwer vorstellbar, dass die nicht genau wussten, also die Olympiahallen oder Olympiapark GmbH, so heißt, was sie sich da ins Haus geholt haben. Gab es da noch irgendwelche Stellungnahmen von Seiten der GmbH, aber auch Seiten von der Stadt nochmal und wie man da in Zukunft damit umgehen wollen wird?
Also es gibt mittlerweile tatsächlich, und vielen Dank für die Frage, einen Pressespiegel sozusagen, wo die ganzen Reaktionen sozusagen nochmal wiedergespiegelt wurden. Von offizieller Seite her haben wir jetzt als Bündnis zumindest jetzt eigentlich nichts Neues gehört. Und auch, es ging ja auch durch die Presse, dass es eben dieses Gesprächsangebot an die Bürgermeisterin, aber auch an die CSD-Organisatoren beziehungsweise das Bündnis gegeben hätte. So eine Anfrage haben wir auch nur aus der Presse erfahren. Das heißt, die sind nie auf uns zugekommen. Es gibt im Nachhinein ein bisschen Berichterstattung von ein paar christlichen Influencerinnen, die teilweise durchaus auch AfD-Nähe haben oder da ziemlich offen sind, die dann so nett auf dem CSD auch marschiert sind und gesagt haben, ach ja, ist doch alles kein Problem, wir Christen haben euch lieb und wir haben die Christen lieb und so in der Richtung. Also nee, es gab nichts Offizielles aus der Politik und auch zur Olympiahalle. Ich hoffe, dass es weiter in Klärung ist. Wir haben das Beispiel ja aus Essen, als die Stadt versucht hat, das Messegelände für die AfD, für den Parteitag jetzt am Wochenende nicht preiszugeben, wo sie gerichtlich gezwungen wurden, das zu tun. Also es scheint ein rechtlich echt heikles Thema zu sein und trotzdem muss man ja irgendwelche Kriterien anlegen und finden, meine ich, dass sowas eben nicht stattfindet und vor allem halt nicht ungeplant, also es muss ja irgendwie bekannt gewesen sein, vielleicht jetzt nicht in der Dimension, diese Kombination Glaubenskonferenz, Glaubensveranstaltung hin zu politischen Dimensionen mit diesem Bill Johnson und diesen Evangelikalen aus den USA auch, muss man wahrscheinlich schon wissen, aber die Demokratiefachkräfte oder eben, wie gesagt, auch diese Sekten- und Weltanschauungsbeauftragten, die haben das schon im Blick. Man muss halt die richtigen Leute auch fragen und sagen, Mensch, was ist denn das, was da stattfinden soll in der Olympiahalle? Wir hoffen, es kommt auch noch was, weil wir haben auch jetzt nichts Besonderes bemerkt, dass jetzt irgendwie eine Regenbogenbeflaggung gewesen wäre oder was auch immer. Also mir ist zumindest nichts aufgefallen. Kann sein, dass es mit dem Fußball-EM und allem zusammenhängt, was da hängen darf oder nicht. Aber dieses Zeichen, das die dritte Bürgermeisterin noch angekündigt hatte, war jetzt zumindest nicht ersichtlich. Trotzdem waren wir dankbar für ihre sehr klare Stellungnahme und zu sagen, das ist einfach grotesk, was sie anbieten. Sie wollen die Einheit unter den Menschen, unter Christinnen in ihrem Sinn vielleicht, ja. Aber ansonsten ist das spaltend. Das hat auch der evangelische Landesbischof hier vor Ort gesagt. Bill Johnson ist ein Spalter, ja.
Aber ihr als No Unum 24 würdet euch doch wünschen, dass solche Veranstaltungen nicht mehr stattfinden in stadteigenen Hallen, Räumlichkeiten etc.
Ja, das ist aber jetzt gar nichts, was irgendwie unbedingt mit dem Bündnis No Unum 24 zu tun hat. Es gab offenbar, habe ich jetzt auch teilweise erst später erfahren, viele kritische Veranstaltungen, die in der Olympiahalle schon stattgefunden haben. Und gerade, wenn es eben eine hundertprozentige Tochter der Stadt ist und sie auch Kriterien haben, sozusagen für welche Haltung und welches Menschenbild stehen sie denn und welche Menschenrechtsorientierung, dann ist es schon ein bisschen fast schon ein Armutszeugnis zu sagen, man lässt die einfach so widerspruchslos alle Veranstaltungen dazu, auch wenn man es vielleicht dann irgendwie muss, aber man kann sich doch dann irgendwie positionieren und das auch einbetten.
Hm. Wisst ihr was, ob diese UNUM 24 das angekündigt haben, dass das jetzt ein regelmäßiges Treffen wird in München? Oder habt ihr da irgendwelche Infos?
Genau, das war vielleicht tatsächlich der Punkt, als vorher noch nicht sozusagen die Zuschaltung war. Aber wir hatten das Thema schon, dass es schon Veranstaltungen in der Richtung gab. Die heißen immer mal wieder ein bisschen anders. Die Mehrkonferenz in Augsburg war, wie gesagt, schon mal ein Thema. UNUM war jetzt hier erstmal was Einmaliges. Ich glaube, die Veranstalterin wissen jetzt vielleicht selber noch nicht, ob sie das nochmal wiederholen werden. Das Motto war ja auch ein spezielles sozusagen eins sein. Das kann man jetzt natürlich öfter machen. Ich würde mal vermuten, dass sie es eher vielleicht jetzt nächstes Mal wieder neu benennen, um nicht gleich wieder in diesen UNUM-Sog zu kommen. Aber der Inhalt bleibt ja im Wesentlichen gleich, ne?
Okay, dann vielen Dank und noch
ein Dann vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Genau, wünsche ich auch.
Dankeschön. Ciao, ciao, servus. Das ist ja, ja, also hat schon gegeben, dann wird es auch weiterhin geben. Und aber mit der Stellungnahme der dritten Bürgermeisterin der Stadt München, das ist auch für dich, für die Bündnismitmacher, für das Bündnis No Unum 24 durchaus schon mal ein Zeichen, also sie hat klare Worte gefunden, oder?
Sie hat definitiv klare Worte gefunden und ich glaube auch in der richtigen Richtung. Im Endeffekt, ja, ist es natürlich einfach ein schwieriges Themenfeld in diesem Bereich Weltanschauungs- und Religionsfreiheit. Aber wie gesagt, es geht auch um Unternehmenswerte, auch um also nicht nur Firmenphilosophie, sondern auch die Philosophie der Stadtpolitik. Und wenn wir für alle eben offen sind, und das hat sie zum Glück sehr schön deutlich gemacht, wir wollen einfach sozusagen eine pluralistische und vielfältige Stadtgesellschaft sein und bleiben. Und dann, genau, muss es eben da auch manchmal Grenzen geben. Es gab ja so ein bisschen das Thema zu sagen, jetzt dürften die das irgendwie nicht machen dort und was ich hier und ob man denn nicht genauso intolerant vielleicht wäre ihnen gegenüber. Nee, ich glaube schon, dass es Möglichkeiten geben muss, diese Sachen jeweils irgendwo vor Ort zu veranstalten. Aber es müssen nicht unbedingt städtischen Sachen sein. Also wie gesagt, es ist eine Menge Kohle im Hintergrund sozusagen. Und ob man dann gerade sozusagen diese sehr bedeutsamen Orte wie die, gerade wie es Olympiagelände ist, das ja in den 70ern für Freiheit stand, für Aufbruch, natürlich auch für die ganze Tragik dann mit dem Attentat im Olympiazentrum. Also es ist schon noch ein bedeutungsvoller Ort und da wünsche ich mir tatsächlich mehr Sensibilität.
Das heißt, dass die du hattest erzählt, die Demo hat stattgefunden. Kann man auch fragen an die Hörerinnen und Hörer, vielleicht war jemand dabei, das wäre ja auch mal was. Der darf auch gerne anrufen, 089-489-52305. Wer war denn dabei oder wer ist da auch zum Demonstrieren, zum Einzeichensetzen hingegangen? Dann ist jetzt die Demo rum. Und aber das ist ja noch nicht zu Ende mit den Leuten, die sich jetzt aus diesem Anlass mal in diesem Bündnis gefunden haben, oder?
Genau, also es gibt.
Oder plant ihr da was oder ist da was?
Ja, ja. Also auf jeden Fall ein mehrschrittiges Verfahren jetzt quasi, was momentan läuft. Das erste war ja so ein bisschen die Information, die Aufklärung, Öffentlichkeitswirksamkeit zu erzeugen. Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen, weil wir wirklich breit in offiziellen Medien vom BR über die Süddeutsche Abendzeitung etc. bis Radio München TV und was auch immer, auch hier Radio Lora natürlich schon. Publik waren, auch in den christlichen Medien wurde es rauf und runter gespielt, auch mit guten Beiträgen neben den Hofberichterstattern, weil es wurden dort eigentlich keine Presseanfragen mehr zugelassen. Also man hat sich schon so gezielt auch rausgesucht, wer darf denn berichten über uns und dann seine Wahrheiten aus seinem Sinn sozusagen in Umlauf zu bringen. Es gab aber neben der Demo tatsächlich hinaus noch natürlich beim CSD und das muss man auch sehen. Es waren jetzt vielleicht 5.000, 6.000 Leute bei der UNUM, aber es waren zwischen 300.000, 500.000 Menschen auf dem CSD und gegen rechts und für Vielfalt. Das muss man auch ein bisschen ins Verhältnis setzen sozusagen, ne? Was für eine Strömung das ist. Deswegen ist sie nicht weniger gefährlich, aber ja, es macht schon mal wieder deutlich sozusagen, dass es auch eine breite Gegenströmung gibt. Und wir waren auch nochmal sozusagen jetzt natürlich im Nachhinein im Kontakt mit der Presse und sind es auch immer noch und haben auch die Petition ja gestartet, eben gegen christlichen Fundamentalismus.
Diese Petition, die findet man, wenn wir jetzt gerade an dem Punkt sind, könnte man für die Hörerinnen und Hörer das gleich mal einfach mal sagen. Eine Petition gestartet, die hat welchen Sinn und Zweck?
Genau, also Die Petition greift eben gerade auf die Themenfelder zurück, eben einmal nochmal darauf aufmerksam zu machen. Es gibt relativ viel Text sozusagen zum Hintergrund. Warum ist die UNO24 eigentlich schwierig gewesen? Welche Positionen werden da vertreten? Warum muss man das ablehnen? Und es geht aber auch so ein bisschen darüber hinaus zu sagen, Mensch, wer muss sich aus Gesellschaft und Staat und Beispiel Olympiahalle, Stadtpolitik auch nochmal sehr viel mehr dagegen stellen? Und gerade auch die christlichen Vertreterinnen, die Landeskirchen, aber auch die einzelnen Organisationen sind ja schon vielfach dabei. Es gibt von der Bischofskonferenz die Augsburger Erklärung gegen rechts, gegen die AfD. Es gibt von der Diakonie eine Unzumutbarkeitserklärung mit der AfD von Mitarbeiterinnen. Das gibt's alles und trotzdem greift es nicht, dass eben trotzdem dann eine Legitimation durch die Teilnahme von diesen evangelischen und katholischen Landesbischöfen da aus Dresden-Sachsen vollzogen wird, wo man sagt, man stellt mal seine ethischen und sonstigen politischen Themen zurück. Nein, das kann es nicht sein. Man setzt sich auch nicht mit einem Björn Höcke an den Tisch oder bietet dann eine Bühne. Man muss schon klar auch dann Grenzen ziehen und sagen, wo sind denn unsere roten Linien? Und deswegen eben diese Petition, und die findet man natürlich, wenn man Hashtag NoUNO24 eingibt, oder aber auch, es gibt diesen Linktree, Wanderlink, da kann man auch die Petition finden, queer.de hat es auch verlinkt, also wenn man sie sucht gegen christlichen Fundamentalismus Petition, dann wird man da fündig und kann das mitzeichnen. Das hat, glaube ich, auch nochmal einfach zwei Bedeutsamkeiten. Das eine natürlich, dass man zeigt, ja, es gibt viele, die das auch unterstützen. Und das andere ist aber auch weiter die Öffentlichkeitsarbeit damit zu betreiben, weil was wir mehr als je brauchen, ist Aufklärung und Kritik an dem Thema. Und das fehlt vielfach, gerade weil es eben oft unter dem Radar bleibt.
Mhm. Also das heißt, es ist so gedacht, das ist hier noch lange nicht zu Ende. Da haben wir jetzt einen Aufhänger gehabt, dann haben wir eine Demo präzise an dem Ort gemacht. Im Übrigen schön, auch mal zu hören, das stimmt ja tatsächlich. Gleichzeitig waren eben im guten sechsstelligen Bereich Menschen in der Stadt ja unterwegs. Das war ja dann alles zeitgleich und dort waren halt einige Tausende auch. Das kann man oder können Hörerinnen oder Hörer von Lora München zum Beispiel, kann man irgendwo dazukommen, wo jetzt, ich sage jetzt mal von eurem Bündnis, NoUNO24 Leute sich weiterhin treffen oder Aktivitäten planen, oder ist es ein loses Zusammenwirken und auch vielleicht ein bisschen sich darauf hinarbeiten oder sich dran orientieren, was an Aufhängern sich noch bieten oder wo?
Also es wird jetzt tatsächlich erstmal nochmal eine Nachlese und ein Vernetzungstreffen sozusagen geben, auch online sozusagen, unter den Beteiligten, die jetzt involviert waren oder noch involviert werden wollen, um zu gucken sozusagen, wie geht's da weiter. Wir sind auf Instagram, auf Facebook und auf verschiedenen Medien oder auf diesen Plattformen auch von der Petition unterwegs. Also die Kontaktaufnahme ist, glaube ich, möglich. Ne?
Keine Ahnung, ich bin ja schon so alt, also wenn du mir mit Facebook und sowas kommst, dann kann ich gleich sagen, dann müsste ich mich mit klassisch E-Mail oder eine Homepage oder sowas, aber man kann das ja eingehen und findet dann schon was.
Genau, das findet man auf jeden Fall. Mhm. Die Kontaktdaten sind mittlerweile also online und wir waren auch sehr froh, dass es sozusagen sehr schnell ja auch bundesweit sozusagen ein bisschen ging in verschiedenen Bereichen und auch herkömmlich wird man uns finden und sozusagen Mitwirkungsmöglichkeiten finden. Sobald es Neuigkeiten gibt zu neuen Veranstaltungen, in welche Richtung das vielleicht geht, ob es eher die soziale Arbeit ist, ob es andere Bereiche sind, die es betrifft, da gibt's, glaube ich, leider so eine Vielfalt, die das betreffen kann, sozusagen von der Ausrichtung her, weil es eben so viele Anschnittspunkte gibt von, ne, Lebensrechtsbewegung bis hin zu der Sterbehilfediskussion, die soziale Arbeit im weitesten Sinn, queere Lebensweisen. Also da ist viel offen bis hin zu diesem Thema geistlicher Missbrauch und die Opfer von diesem geistlichen Missbrauch tatsächlich auch, dass man da gucken muss, wer kann denn was abdecken. Und da sind wir natürlich auch viele Mitwirkenden auch angewiesen und auch auf viele Bundespartnerinnen. Viele beschäftigen sich auch schon länger damit, aber ich glaube, es geht auch nochmal drum, das hat man an diesem Beispiel mit dem Extremismusnetzwerk NRW gesehen oder auch eine Online-Veranstaltung zum Sexkauf und zum Sexkaufverbot, was ja bundesweit auch ein Thema ist, was von diesen Christinnen aus der Ecke gerne bespielt wird, weil es natürlich für sie ein Thema ist. Sie sind ja generell gegen Sex vor der Ehe oder gegen andere Formen von Sexualität und Ausleben. Und da kommt ihnen natürlich dieses nordische Modell, heißt das so schön, gerne entgegen, weil sie da sagen können, es geht doch eigentlich um Frauenrechte und Gender Equality. Die ganze Schwierigkeit drumherum um das Thema wird eigentlich nicht wirklich aufgemacht oder da auch die Richtungen vorangetrieben, die es ja schon gibt, sondern es wird eigentlich eher eine Gegenposition aufgemacht, die halt auf dieses strikte, einfache Weltbild sozusagen hinausläuft und sagt, lasst uns den Sexkauf verbieten und alles andere ist auch gut.
Das heißt also, auch da fließt das hin oder geht das, das verbindet sich ja auch auf vielleicht für manche Leute wenig durchsichtige Art, was da alles, wo man diesen Ansatz, ja, dass Sexualität von Haus aus schlecht ist, klar, für überzeugte Christen wahrscheinlich oder nicht sein soll oder nur zum Zwecke der Fortpflanzung oder wie auch immer. Ja, gibt's eigentlich auf absehbare Zeit ja noch viel zu tun oder viel aufzuklären oder viel wachsam zu sein für ja, gerade jetzt, ich meine, du kommst von der sozialen Arbeit, also gerade aus diesem Bereich oder für diesen Bereich auch, als vielleicht ja wie so eine Art Einfallstor auch für derartige, ja, coole, hippe Sprüche, weiß ich jetzt nicht, aber Positionen.
Ich glaube, es ist zumindest so eine Art Brennglas. Also wir betrachten ja auch die AfD-Diskussion oft sehr fokussiert auf die neuen Bundesländern sozusagen.
Ja, ja.
Und auch ein bisschen auf die den säkularen Bereich, das ist mit den Landeskirchenpositionen, ne, die sich ja auch jetzt gegen rechts abgrenzen, nicht viel zu tun haben. Was dabei so ein bisschen, glaube ich, aus dem Blick verliert, ist, dass es eben auch andere Strömungen gibt, die das auch fokussieren. Und da gibt es ja auch berühmte Beispiele aus der europäischen Partnerschaft, wenn wir mit Orban anschauen, der gerade die EU-Ratspräsidentschaft, oder ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall jetzt einen wichtigen Posten da übernommen hat sozusagen für die Periode wieder, der ganz stark auch auf dieses Christliche und dieses Familienbild und dieses Ablehnende von Vielfalt und Diversität achtet und da gut eingebettet ist in sein politisches Umfeld. Mhm. Wir haben in Frankreich verschiedene Positionierungen. Also ich glaube, es ist schon eine europäische und auch internationale Perspektive, die man drauf einnehmen muss. Aber es ist halt wie ein Brennglas, wenn man jetzt auf diese speziellen Gemeinden guckt und diese Verbindungen, die jetzt gerade bei der UNO 24 sich nochmal aufgetan haben. Da kann man ganz gut die Position ablesen und dass jeder dort auch so ein bisschen sein Lieblingsthemenfeld findet, was ihm entsprechend entgegenkommt.
Mhm. Das heißt also, das ist ein, ja, spannendes Thema, was jetzt zum Beispiel, also ich persönlich, vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer, die zu Hause zuhören, ja tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm hätte, weil wenn man das jetzt so ein bisschen verfolgt, ich wäre jetzt so schon ein bisschen eher der Ansicht, allein schon aufgrund der zahlreichen Austritte aus den beiden Großkirchen, ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Gesellschaft rasend säkular geworden wäre, aber ich würde sagen, dieser christlich-religiöse Einfluss ist ja was dankenswerterweise in meinen Augen ja deutlich am Abnehmen ist. Wenn man aber ein bisschen näher hinschaut an diese Dinge, dann kann man das jetzt nicht so sagen und obendrein, vielleicht sind wir, oder weiß ich jetzt nicht, zu sehr auch ein bisschen auf, wir sind ja nicht der Nabel der Welt. Also wenn man jetzt, kann man ja auch in den Zeitungen lesen, das Stichwort Trump ist ja schon gefallen und dann davon ausgeht, dass dieser, wie heißt denn der, ist das in Louisiana oder wo, die 10 Gebote in jedem Klassenzimmer hängen müssen, dann bin ich gar nicht so weit weg auch, dass ich dann tatsächlich auch anmerken darf an dieser Stelle in Lora München. Wir haben ja auch seit 2018 dem amtierenden Ministerpräsidenten Bayerns zu verdanken, dass in jeder
offiziellen
Behörde, ne? Ein Kreuz im Eingangsbereich hängen soll, heißt das ja, also nicht muss, sondern soll. Das wird meinem Kenntnisstand nach nicht geahndet, wenn es da nicht hängt. Aber eben, dass jeder, der in diese Behörde oder jede, die in diese Behörde hineingeht, also praktisch eine Begegnung mit diesem Glaubenssymbol hat. Man hatte noch eine ganze Weile darum gestritten, juristisch, ob es in oder inwieweit, die Bayerische Staatsregierung behauptet, es wäre ein Zeichen für Kultur, ein religiöses Symbol ist. Im Prinzip kann man da ja auch schon sagen, wo fängt's an und wo hört's auf, die 10 Gebote in jedes Klassenzimmer zu hängen, das ist vielleicht noch eine andere Dimension. Das heißt, wir sind gar nicht so per se auf einem Nabel der, was weiß ich, säkularen Seligkeit und auf dem Weg, uns immer mehr von sowas frei zu machen im Hinblick auf eine demokratische Gesellschaft.
Ich würde ja vermuten, dass diese Entwicklung, die da aktuell stattfindet, das auch irgendwie ein Stück weit so eine Abwehrreaktion ist, dass man merkt, okay, es gibt eigentlich schon einen breiten Konsens in vielen Bereichen, dass man sagt, für die liberale Demokratie mit Menschenrechten spricht weiterhin viel. Gleichzeitig gibt es natürlich eben diese vielen Krisen und viele Belastungen. Und da ist es manchmal vielleicht tatsächlich so, dass die sich dann eben, gab auch einen Artikel, der hat gesagt, Mensch, Christen, es wird jetzt kalt in Deutschland, so nach dem Motto, rückt eher zusammen. Dass es eben diese Verbindung gibt von denen, die eh schon ein bisschen sich in der Minorität fühlen oder ne, Gefühl haben, sie kommen gar nicht mehr zu Wort, was ja de facto nicht der Fall ist. Aber ich glaube, der Punkt ist der, und das Kruzifix in den Behörden war ein gutes Beispiel, dass diese Verbindungen eben nicht mehr so klar sind. Ne? Es gibt nicht hier das Säkulare und dort das Christentum, so nach dem Motto, sondern es gab ja auch bei dem Kreuz in den Behörden ganz viel Widerspruch, auch gerade hier Erzdiözese München, Freising und so weiter, die gesagt haben, nein, das kann man jetzt nicht populistisch oder politisch instrumentalisieren. Es ist für uns Religiöse sozusagen nicht nur ein Kultursymbol, sondern geht es um mehr, da geht es auch um Haltungen, und die müssen sich in dem Fall tatsächlich dann auch wieder aus dieser sich dann wieder in Politik eben widerspiegeln, dass man eben nicht sagt, Grenzen dicht und jetzt die Bezahlkarte für AsylbewerberInnen und so weiter. Also dieser Zwiespalt zu sagen, was Orban ähnlich wie die CSU oft manchmal macht, die CSU vielleicht ein bisschen abgeschwächter, ne? Orban wäre das sicherlich zu wenig mit dem Kruzifix deiner Behörden, ich weiß gar nicht, wie es in Ungarn ist, aber das ist schon ein Thema zu sagen, ne? Es geht jetzt nicht nur um den Populismus an sich, sondern dass das einfach Strömungen und Haltungen sind, die versuchen, sowas wie Glauben und Religion machtpolitisch einzusetzen. Und das klappt teilweise ja auch ganz gut, wenn man das international anschaut. Es gibt viele Verbindungen von Bolsonaro damals in Brasilien. Trump war jetzt schon das Beispiel der viel Unterstützung von diesen Evangelikalen, auch von diesem Bill Johnson, der jetzt bei der UNUM24 war, bekommen hat. Und die eben genau das unterstützen und da auch viel mobilisieren.
Das heißt also, diese ja, Glaubenskonferenz, das hat ja letzten Endes auf jeden Fall eine politische Dimension, die vielleicht mag sie an dieser Stelle noch etwas überschaubar sein, aber letzten Endes ja deutlich weite Kreise zieht und sich politischen Niederschlag findet. In Deutschland streiten wir seit Jahrzehnten, ich hätte gesagt Jahrhunderten, Paragraph 218, mein Bauch gehört mir, auch die Diskussion um Sterbehilfe ist ja auch eine, wir nehmen nur, wie heißt der Kerl, Castellucci im Deutschen Bundestag, dass auch dieses Recht mit ärztlicher Hilfe aus diesem Leben möglichst quallos scheiden zu dürfen, da scheinen ja überzeugte, sage ich jetzt mal, christlich Gläubige im Wesen, also ganz häufig etwas dagegen zu haben, warum man immer, also wenn man es genau betrachtet, dann ist es ein guter Aufhänger, dieses Unum 24, dieses Eins-Sein, sich mit ja damit darüber weiter nachzudenken. Also für den Denkanstoß kann ich jetzt schon sagen, bin ich sehr dankbar. Wir gehen auf die Zielgerade uhrzeittechnisch, weil das ist ja so spannend, und haben natürlich immer noch ein Telefon, auf dem man anrufen kann, wer Anregungen hat oder vielleicht eigene Erfahrungen oder schon in der Richtung, ja, ich nehme mal das Stichwort geistlicher Missbrauch, vielleicht damit auch schon konfrontiert worden ist, selber oder über die eigenen Kinder. 089-489-52305. Also das ist auch zum Beispiel noch was, der geistliche Missbrauch ist ja auch eine Dimension, die so, also wenn Missbrauch erwähnt wird, also in ja, katholischen, inzwischen auch evangelischen Einrichtungen und so, dann ist es sexueller Missbrauch, und also Züchtigung und dergleichen. Der geistliche Missbrauch kam da noch nicht so viel. Der dürfte auch deutlich schwieriger festzumachen sein, oder?
Ja, ist tatsächlich ja auch ein bisschen, tatsächlich ein kirchlich-religiöser Begriff, wenn man so will. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen Verständnis davon, was man damit vielleicht meint. Wir würden aus der sozialen Arbeit vielleicht eher von emotionalen oder psychischen Missbrauch auch sprechen oder von Machtmissbrauch in diesen Dingen. Ich glaube, es spricht ein bisschen für ein gestiegenes Bewusstsein, auch innerhalb der Kirchen sozusagen, dass da nicht mehr alles sozusagen so von oben nach unten und auch mit Macht sozusagen stattfinden kann. Das ist eine gute Entwicklung. Und gleichzeitig merken wir natürlich auch mit dieser Lupe, dass da noch ganz viel im Argen ist. Und gerade, dass eben sich auch der Bischof Timmer Evers aus Dresden oder Sachsen mit dem Thema eigentlich beschäftigt hatte, Arbeitshilfen zur Prävention und Vorbeugung von geistlichem Missbrauch auch beschäftigt hatte und dann trotzdem auch so eine Veranstaltung geht. Ich kriege das nicht zusammen. Und es ist tatsächlich so, du sagst, ne, man ist so ein bisschen fern davon oder überrascht von diesen Geschichten. Ich habe tatsächlich in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Wochen, sehr viel gehört aus dem persönlichen Umfeld von vielen auch, die gesagt haben, ja, und da habe ich auch irgendeinen Verwandten oder jemand, der sich auch so einer Gemeinde zugewandt hat oder ich komme nicht mehr irgendwie richtig ran oder hat irgendwas Schlimmes erfahren und muss das verarbeiten. Auch diese Befreiungsgebete haben eine ganz schwierige Wirksamkeit, weil sie eben bundesweit tatsächlich mittlerweile angeboten gibt, in sogenannten Healing Rooms oder in SOSO-Gebieten, Befreiungsgebieten, die dann eben nicht wissenschaftlich stattfinden. Deswegen ist auch immer ein Haftungsausschluss drunter zu unterschreiben, die aber auch persönliche Daten von einem abfragen, was datenschutzrechtlich natürlich total relevant ist, wenn das irgendwie verwendet wird. Und die evangelischen Weltanschauungsstellen warnen auch davor, dass das tatsächlich auch dazu führen kann, dass man eben professionelle therapeutische Hilfe dann tatsächlich bedarf. Und die Gefahr ist natürlich, dass man diese Sachen unwissenschaftlich anwendet und dadurch wirklich massiven Schaden anwendet bei Personen, auch die wir vielleicht kennen. Ja,
ja, ist das vielleicht auch so, dass oder könnte es sein, dass ein, ja, keine Ahnung, wir erleben ja auch ein bisschen, also ich jetzt, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, kommt mir das jetzt zurzeit auch schon ein bisschen beunruhigender vor, als es mir vorkam, noch vor 30 Jahren oder 40, das weiß ich gar nicht, ob das berechtigt ist, weil gut, da war ich auch jünger, könnte so eine Sehnsucht nach einfachen Antworten auf komplizierte Fragen oder ich kenne wahnsinnig viele Leute, die wollen keine Zeitung mehr lesen und diese Bilder nicht mehr anschauen und hören wir uns das alles auch nicht. Vielleicht, dass sie da irgendwie, weil das vorher drum ging, um dieses ja schon auch dieses cool oder wohlfühlen oder hip oder sowas, wir singen alle gemeinsam oder keine Ahnung. Ist das auch ein bisschen eine Entwicklung aktuell, dass mehr Menschen vielleicht, ja, so welche Art von Orientierung, also irgendwo vielleicht was Trostreiches, was Orientierungsvolles oder sowas, mehr haben wollen, als man vielleicht jetzt noch vor 20, 30 Jahren das beobachten hätte können.
Ja, wenn man ein bisschen nüchtern hinguckt, ist es ja tatsächlich so, dass, also Corona hat das, noch, glaube ich, nochmal sehr anschaulich gemacht. Die Leute konnten vielleicht nicht mehr in irgendwelche offiziellen Veranstaltungen, sei es Kirchen, sei es sonstige Fußballveranstaltungen gehen. Aber diese Sehnsucht sozusagen nach Kontakt, nach Begegnungen, und wir merken es ja, ob es jetzt im Krankenhaus ist oder in der sozialen Arbeit, wenn alles oder der Pflege, wenn alles sehr schnell abgerechnet werden muss, weil man nicht viel Zeit hat, für den einzelnen Menschen individuell einzugehen, das wird wahrscheinlich schon eine Lücke reißen und auch diese Finanzierungslücken. Letztens war es noch jedes fünfte Kind in Arbeit, jetzt ist, glaube ich, noch jedes siebte Kind in Armut. Also das, was seit Hartz IV vor 20 Jahren sozusagen angefangen hatte und jetzt in diesem Streit um die Kindergrundsicherung immer noch schwebt, ist ja das, dass viele in sehr verunsicherten Lebens- und Rahmensbedingungen tatsächlich auch sind und dass da gleichzeitig so wenig Wert gelegt wird, auch jetzt politischerseits, einfach auf diesen Zusammenhalt, der jetzt nicht nur von den Kirchen kommt, sondern wo die soziale Arbeit eben auch ganz viel bieten kann, aber es hat auch alles nicht umsonst und bürokratisch darf es jetzt auch nicht sein, ne? Aber da ist schon, glaube ich, eine Grundlage da zu sagen, wir müssen gesellschaftlich auch nochmal denken, wie kriegen wir eigentlich wirklich diesen Zusammenhalt und dieses sich da zu Hause fühlen und wohlfühlen, auch jenseits von diesen radikalen Lösungen hin, weil das sind ja immer nur Scheinlösungen, weil im Endeffekt begibt man sich in Abhängigkeiten, begibt man sich in irgendwelche, wo dann viele Aussteigerinnen dann auch sagen, Mensch, wie konnte ich das eigentlich machen, warum habe ich das nicht entdeckt, wie setze ich irgendwie wieder neu an, wenn ich mein komplettes soziales Netzwerk auch irgendwie zurückgelassen habe und mich entfremdet habe von vielen, indem ich mich dann nur auf solche Gemeinden und auf solche kleinen Gruppen einlasse und da vielleicht auch mein ganzes Geld hingegeben habe.
Ja, das könnte ja auch noch dazu, also mit der Nächstenliebe und dem Trost, das ist ja meistens auch an echte Geldbeträge gebunden. Das wird nicht nur bei der katholischen und evangelischen nicht umsonst zu haben sein, sondern woanders auch nicht. Also ist das ja durchaus und bleibt weit über diese Konferenz, die hier aufgeschlagen hat und wie du ja gesagt hast, dank auch dem Bündnis, das sich gefunden hat, sich da zu positionieren, dagegen eindeutig zu positionieren und damit auch, weil es auch unter Umständen zeitlich insoweit schon günstig war, parallel zum CSD, dann eine Presseaufmerksamkeit erfahren hat. Und wenn man es mal sagen, kann man sagen, das ist vielleicht ein Denkanstoß. Ich bin also mit der S-Bahn vom Land hier reingefahren und da kann man ja in diesen Dingen, die machen mich manchmal bald verrückt, in diesen Displays irgendwas lesen. Das, was ich aus dem Augenwinkel gesehen habe, dass 40% der Deutschen gleichgeschlechtliche Beziehungen für vollkommen in Ordnung finden. Aber wir wissen ja alle, wie schnell unter Umständen sowas auch wieder kippt oder andersrum, vielleicht je nachdem, wie man fragt, also keine Ahnung. Eigentlich ist das ist ja ein gutes Zeichen, ja, das war ja auch deutlich anders. Und da sehe ich aber deutlich Handlungsbedarf tatsächlich. Und wenn man es jetzt mal in die Hörerschaft hinaus, jetzt wird zum Anrufen, ja, einer könnte noch anrufen für Anmerkungen oder Fragen zu dem Thema. Wäre es wünschenswert, dass jetzt sich Leute zum Beispiel melden, auch über dieses Hashtag NoUmrum24 oder sowas, dass man eventuell irgendwelche Bereiche aufteilt oder schaut, was zu tun gibt auf diesem Gebiet, oder ruht das jetzt im Moment eher so ein bisschen und man hängt sich auf an dem, was sich da entwickelt und welchen neuen Aufschlag es gibt, beziehungsweise ob die Stadt als Eignerin dieser Halle sich vielleicht aufgrund dieses Ereignisses mehr überlegt. Der Felix zeigt uns an, er singt selber nicht. Vielen Dank dem besten Felix an der Technik. Sag nochmal kurz, Hashtag?
Hashtag NoUnum24.
Das wäre das Ding. Oder ansonsten, wie ich auf die Blöde eingeben, NoUnum oder UNUM24 oder irgendwie so.
Genau, und alle Möglichkeiten, die du aufgezählt hast, sind möglich. Genau.
Also und da gerne auch.
Keine Einschränkungen. Ja.
Werden gerne auch zur Kenntnis genommen.
Auf jeden Fall.
Genau, dann in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Christian Lohwasser, ganz herzlich. Ich habe also auch heute sehr viel gelernt, beim Felix sowieso, beim weltbesten Radio Lora München auch, und wünsche all denen, die zu Hause sitzen und hoffentlich ohne Fußball den Abend verbringen können, einen schönen Solfen. Besten Dank.
Ich danke dir.